Der Predigtext für diesen Sonntag, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese gehörten Worte. Wir danken dir für dieses unglaubliche Panorama der Zukunft, das du uns in deinem Wort offenbarst. Und wir danken dir, dass es, je länger wir leben, zum Teil unseres Lebens, unserer Person, unserem Hoffen und Sehnen und Erwarten werden darf. Hab herzlichen Dank, dass wir auch an diesem Morgen diese starken Worte von dir aus deinem Mund hören können. Und wir bitten dich, dass diese Worte auch in der Auslegung von Norbert Rose sich mit unserem Herz, unserem Geist, unserem Leben verbinden. Hab Dank, dass du redend hier in unserer Mitte bist. Wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns zusammenrufst aus dieser Woche heraus. Wir stehen da. Du hast uns begleitet, bewahrt, getröstet, gehalten, gereinigt, immer wieder neu. Wir danken dir dafür. Und jetzt dürfen wir im Raum deiner Gemeinde an diesem Tag zusammen sein und preisen dich mit Lied, mit Gebet, danken dir für alles Hören, Wahrnehmen, auch untereinander und loben dich über dem Geschenk des Glaubens, an dem du uns teilhaftig werden ließest. Und jetzt kennst du uns, du kennst unsere Stärken, du kennst unsere Schwächen, du kennst unsere Stimmung an diesem Tag, du weißt, was uns in Kopf und Herz bewegt. Ach, du treuer Gott und Vater, komm und lass dein Geist wirksam sein an diesem Tag. Du Haupt deiner Gemeinde, gesegnen du durch die Reihen. Und das gilt jetzt nicht nur für uns an diesem Ort, das gilt auch für all die mit uns irgendwie im Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt verbunden sind und natürlich über unseren Ort bei weitem hinaus. Du segnest durch die Begegnung mit dir an diesem Tag deine weltweite Gemeinde. Und wir freuen uns, dass wir mit unserem kleinen Leben Anteil haben dürfen, auch an deinem großen, umfassenden Gottesdienst. Du, Herr Jesus, du stehst in der Mitte. Du gehörst angebetet. Du sitzt auf dem Thron. Du bist es, auf den alles zuläuft. Und du hast in deinem Kreuz alles dafür getan, dass diese Zukunft Realität wird und Wirklichkeit wird. Wir beten dich an. Wir legen dir an dein Herz, unser Land, in dem wir leben. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in unserem Land. Wir bitten dich, dass du sie segnest. Wir bitten dich besonders für die, die dich und deinen Namen noch kennen und ehren, dass du sie besonders ausstattest und ihnen wohltust. Wir bitten dich für dein auserwähltes Volk Israel. Wir bitten dich, gib Acht auf sie, insbesondere auf die, die dich im Messias, in Jesus erkannt haben. Wir bitten dich für deine Gemeinde, die unter Druck und Not ist. Wir bitten dich um deine kleinen und großen Wunder immer und immer wieder neu. Danke, dass du unser Beten hörst, fürs Große und fürs ganz persönlich Kleine. Und so loben wir dich an diesem Tag, auch an diesem Ort und danken dir, dass du da bist, wo die Deinen sind. Dass wir das ernst nehmen dürfen, dass du das gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so beten wir dich, Herr Jesus. Dich, Herr Jesus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Wiederkommenden und den Herrschenden an. Gelobt seist du. Amen.
Das ist ein starker Wechsel von Offenbarung 20 nach 21 hin. Gerade noch haben wir den feurigen Pfuhl vor uns gehabt beim letzten Mal. Jetzt kommt plötzlich der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, die heilige Stadt. Und wenn Sie es genau gehört haben oder gelesen haben, haben Sie gemerkt, am Ende landen wir in Vers 8 doch wieder beim feurigen Pfuhl. Da taucht er dann noch einmal auf. Wir werden so schnell nicht los, wie wir es gerne hätten. Und wenn wir noch einmal schauen, worum es eigentlich geht, warum will Gott dieser Welt so sehr an den Kragen. Also das ist mein Eindruck beim Lesen dieser Abschnitte. Was macht ihn so zornig auf das, was geschieht? Die einen sagen, wie kann er so etwas wollen, was er hier uns sagen lässt, dass er Himmel und Erde offensichtlich vernichten will. So ist er beschrieben in 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Es geht darum, dass diese Erde von Unheil, von Gewalt nur so trieft. Nicht nur damals, sondern auch heute. Hass, Gewalt, Blut, Mord, Totschlag, vergiftete Welten, Niedertracht, Missbrauch in allen Varianten, Lüge, Ungerechtigkeit, Ungesetzlichkeit ohne Ende, Krieg und Krankheit und Leiden ohne Ende. Wir müssen gar nicht so weit gehen, um das zu sehen. Das können wir jeden Tag aus der Ferne mit beobachten. Nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel, die unsichtbaren Welten, von denen wir umgeben sind, die geistigen Welten, die Geister unter dem Himmel, die auch dazu gehören, die in direkter Verbindung stehen zu den Geistern in dieser Welt, die ja in großer Zahl vorhanden sind. Manche kann man sehen oder erahnen, manche auch nicht. Aber dass diese Verbindung da ist, das haben wir schon häufig gesehen. Diese ganze dämonische und satanische Welt von Mächtigen und Gewaltigen, die uns ständig umgibt. Manche würden sagen, du übertreibst. Schauen Sie sich an, was in der Welt passiert. Einen Blick, zwei Blicke, vielleicht einen dritten Blick und Sie werden merken, das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern das ist die Realität. Wir werden Himmel und Erde nicht ein wenig verbessern. Obwohl das ja immer das Bestreben ist von verschiedenen Kräften. Wenn man nur an dieser einen Schraube noch drehen könnte, dann wäre alles gut. Hätte ja auch manche Ideen, ja, was man da so machen könnte. Und dann wäre irgendwie wenigstens etwas gut, aber es wird nichts gut. Wir werden diese Welt nicht durch eine vernünftige Politik verändern können und zur Erlösung bringen. Wir werden diese Welt auch nicht christlich machen. Der große Traum von Gemeinden und Kirchen, wenn wir uns alle anstrengen würden, dann würde diese Welt auch ein bisschen christlicher werden. Wir werden auch mit noch mehr Bildung keine heile Welt erreichen, mit allen humanistischen Kräften, die da sind, keine Erlösung finden. Der Traum von einer besseren und gerechteren Welt ist längst ausgeträumt. Jedenfalls ist es mein Eindruck, meine Gewissheit und ich vermute, dass die meisten von Ihnen da zustimmen werden. Das sind die einen, die sagen, warum müssen wir so viel über diese Verlorenheiten reden? Die anderen würden eher sagen, warum kommt er nicht endlich? Wie lange sollen wir noch darauf warten? Worauf wartet er? Ebenfalls 2. Petrus 3, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Er will nicht, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass er lieber 99 in die Wüste schickt, das sage ich jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, um den einen zu suchen, den einen zu finden, dem Verlorenen, und zwar so lange, bis er es findet. Er sucht, was verloren ist. Und wenn wir diese ungeheure Spannung in diesen verschiedenen Welten anschauen, dann merken wir, dass dieser Zustand in dieser Welt wirklich unerträglich ist. Auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist eigentlich unerträglich. Auch die Vorstellung, dass einmal alles mit einem großen Krachen zergehen sollte, vergehen muss, ist unerträglich. Erträglich wird es nur, wenn wir schon auf den sehen dürfen, der uns mit hineinnimmt in dieses ganze Geschehen und sagt, so ermahne ich nun, das sagt nun Paulus, 1. Timotheus 2, dass man vor allen Dingen, das muss ich mir auch selber noch einmal sagen, was Paulus hier formuliert, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille, das ist sein Ziel. Sie haben heute Abend um 18 Uhr schon Gelegenheit dazu, da mitzuwirken. Ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Das ist unsere Berufung und unsere Aufgabe in dieser Zeit. Die Frage, was wird danach kommen, nach unserer Zeit? Da sehen wir hier die ersten deutlichen Worte und Spuren. Nach manchen Bibelworten könnte man vermuten, dass diese Welt nach dieser Zeit komplett untergeht und vernichtet wird mit großem Krachen. Wie man sich das vorstellen muss, genau gesehen, müssten wir sagen, es kracht ja schon lange. Also wir müssten gar nicht mehr darauf warten, dass irgendwo mal ein Krachen anfängt, sondern es kracht schon lange, es knallt, es wird zerstört und zertrümmert, es wird vernichtet und verdorben. Das ist gar nicht so neu, das geschieht schon längst. Das alles macht der Mensch schon selber. Dafür brauchten wir ihn eigentlich gar nicht. Und wir sind schon lange kurz vor diesem Moment, in dem uns alles um die Ohren fliegt. Noch eine Dummheit mehr, noch ein Irrer mehr auf der Weltbühne, so haben wir den Eindruck. Und es fliegt uns alles um die Ohren. Noch einer, der noch mehr Feuer an die Lunte legt und nichts haben wir noch im Griff. Das Gesamtzeugnis der Schrift könnte das so andeuten, wenn wir manche Stellen lesen. Das Gesamtzeugnis der Schrift spricht aber nicht von Vernichtung, sondern von einer ultimativen Umgestaltung und Umwälzung. Obwohl, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, wir in 2. Petrus 3 noch mehr lesen können. Das scheint ein sehr, sehr wichtiges Kapitel zu sein, auch in diesem Zusammenhang, nämlich wo es heißt in Vers 6, damals wurde in 1. Mose 7, nämlich die Sintflut, die Welt in der Sintflut vernichtet. Das muss man genauer anschauen. Damals wurde die Welt in der Sintflut vernichtet. Die Welt wurde vernichtet. Und dann schauen wir nochmal hin und stellen fest, die Welt wurde gar nicht vernichtet. Die Welt ist immer noch da. Die Welt war auch damals immer noch da, mit allem, was dazugehört. Sie wurde nicht vernichtet, sondern sie ging in das Gericht hinein, von dem Petrus dann sagt, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Petrus sagt, dass es mit großem Krachen geschehen wird. Damals in der Sintflut durch das Wasser des Gerichts. Jetzt in der Offenbarung 21 durch das Feuer des Gerichts. Es scheint beides zusammengehören, aber die Tendenz ist bei beidem dieselbe. Nämlich, da wird viel zu Bruch gehen, da wird vieles vernichtet werden, aber nicht die Welt wird vernichtet werden, sondern es geht um eine Verwandlung und Umwälzung. Immer mit dem Ziel zum Heilen, zum Erlösen, zum Vergeben, zum Zurechtbringen, zum Erneuern. Wir hatten das schon gesehen, dass selbst die, die in der Sintflut umgekommen sind, also wirklich etwas von dieser Vernichtung erlebt haben, eine große Zahl am Ende nicht vernichtet sind. davon spricht Petrus noch einmal. 1. Petrus 3, gerade was 2. Petrus, jetzt 1. Petrus 3. Das scheint Petrus sehr, sehr wichtig zu sein, diesen Zusammenhang zu sehen. Und er schreibt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte. Mit wem? Mit denen zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und das gilt noch immer, auch wenn von dem feurigen Pfuhl die Rede ist, der mit Feuer und Schwefel brennt, denn auch der feurige Pfuhl, der das große Vorbild ja schon im Alten Testament ganz früh, ganz am Anfang hatte, nämlich das große Vorbild bei den Auslegern ist immer Sodom und Gomorra. Der feurige Pfuhl, der mit Schwefel und Feuer brennt. Und da haben wir ein Bild dafür, Sodom und Gomorra, sie werden alle vernichtet, bis auf ein paar Gestalten, die noch da durchkommen, alle anderen gehen unter. Und dann sagt Jesus in Lukas 10, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, sogar Sodom wird es erträglicher gehen an jenem Tage als einer Stadt in Israel, die Jesus und seine Jünger nicht aufgenommen haben. Und Sie merken diese große Spanne. Alleine diesen Formulierungen, ja, viel Vernichtung, viel Gericht, ein heiliger Ernst und trotzdem, es ist nicht das bittere Ende von allem. Auch wenn da immer ein bitterer Tropfen hineinfällt, auch gerade in Offenbarung 21, da haben wir dieses schöne Bild, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und dann kommt dieser bittere Tropfen noch einmal im Vers 8 vom feurigen Pfuhl. Aber dass selbst Sodom nicht vernichtet ist im feurigen Pfuhl, nicht verbrannt für alle Ewigkeiten, sondern dass es immer noch um seine erlösungsbedürftige und wunderbare Schöpfung geht und dass es auch nicht, wie es manche offensichtlich meinen, um die Härte seines Gesetzes geht, die dann alle treffen wird, sondern es geht um die Wunder an seinem Gesetz. Um die Frage, was macht er jetzt? Wie kriegt er das hin? Wie kommt er an sein Ziel? Paulus betont das so deutlich. Ich will das nicht im Einzelnen ausführen, aber einen Grundgedanken will ich gerne nennen. Wenn Paulus in 2. Korinther 3 sagt, dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht. Toll beschrieben. Sie haben ihn gesehen, das heißt, Mose hat mit ihm gesprochen, hat mit ihm geredet in der Stiftshütte, kommt dann zurück zu seinem Volk und sie können das nicht ertragen, ihn anzuschauen, weil er so dermaßen strahlt von dieser Herrlichkeit, der er da begegnet ist, obwohl dann Paulus sagt, das war doch nur das Gesetz. Und zwar das Gesetz, das zum Tode führt. Also kein, wir würden sagen, kein schönes Gesetz. Kein Gesetz, das lebendig macht, sondern ein Gesetz, das zum Tode führt. Immer wenn er vom Zelt zurückkam, zurück ins Lager, musste er sein Angesicht verhüllen mit einer Decke, weil sie es nicht ertragen konnten. Und dann sagt Paulus weiter in 2. Korinther 3, das ist typisch Paulus, wie er argumentiert, wenn sogar der Buchstabe des alten Bundes, der doch tötet, solch eine Herrlichkeit hatte, um wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit, nämlich unser Amt. Also Sie strahlen jetzt auch noch nicht so doll, ich auch nicht, das weiß ich wohl, dass es noch nicht so ganz gelingt, aber dieser Vergleich, wir haben ein vollkommen anderes Amt. Wir haben nicht das Amt, das tötet, sondern wir haben das Amt, das zum Leben führt. Das Gesetz tötet und trotzdem hat es eine unglaubliche Herrlichkeit. Das Amt, das wir haben, führt zum Leben, führt zu Gerechtigkeit und diese Herrlichkeit muss viel, viel größer sein als das, was wir im Alten sehen. Wir haben auch nur die Anfänge dieser Herrlichkeit. in unserer Zeit zumindest, wir können zumindest sagen, wie er aus Sündern Gotteskinder macht. Die meisten von uns haben das erlebt. Wir sind Gotteskinder. Wir waren Sünder. Die einen nicht ganz so schlimm, die anderen viel schlimmer, aber wir sind zu Gotteskindern geworden. Wie er aus Schuldigen Gerechte macht. Das wissen manche gar nicht, dass sie gerecht sind. Manche sagen immer wieder, ich bin doch immer noch schuldig, ich bin doch gar nicht gerecht. Stimmt, aber durch ihn bist du gerecht. Wenn du ihm gehörst, zu ihm gehörst, dann bist du schon gerecht und wirst immer gerecht sein. Wie aus Feinden Geliebte werden, wie aus Gesetzlosen Gehorsame werden, wie aus, das ist das schönste Bild eigentlich, weil das nicht nur für Paulus gilt, sondern weil das für all die gilt, die auch in Israel so bis heute noch so feindlich gesinnt sind gegen Jesus, wie er aus Gesetzlosen und Jesusverfolgern, wie Paulus etwa, glühende Jesusverehrer macht. Also aus einem radikalen Gegner, ohne dass er selbst irgendwie nochmal nachgedacht und zum Verstand gekommen wäre, sondern radikal zu Boden gegangen ist und in einem Augenblick Jesus gesehen hat. Und in diesem Augenblick sein Leben sich komplett verwandelt. Ein anderer Mensch, ein neuer Mensch. Wie er Blinde sehend macht, Taube hören, Stumme reden und lobend macht, Gelähmte springen wie Kälber, lesen wie Besessene, werden frei, er weckt Tote auf, macht sie lebendig. Und bei all dem, was ich jetzt beschrieben habe, dreht es sich immer noch nur um Erstlinge. Das ist noch gar nicht das Ganze. Das sind nur die Erstlinge. Das war nur der Anfang. Wir warten auf das Vollkommene. Wir warten auf das ganz, ganz Große, was noch nicht offenbar ist, noch nicht sichtbar ist. Und auch wir sind noch mit Christus verborgen in Gott. Deswegen strahlen wir vielleicht auch noch nicht so. Wir werden aber noch so strahlen, da bin ich mir ganz sicher. Im Hebräerbrief heißt es dann von uns, also auch von uns, Hebräer 12, 22 folgende, ihr seid schon gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also das, was jetzt erst noch kommt in Offenbarung 21, sagt der Hebräerbrief, ihr seid schon da. Ihr gehört schon dahin. Zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist unsere Herrlichkeit. Wir sind schon da. Finde ich schön, diese Formulierung, zu den vielen tausend Engeln, von denen der Hebräerbrief am Anfang geschrieben hatte. Das sind eure dienstbaren Geister. Eure, für euch, dienstbare Geister, die vielen tausend Engel und dann die Versammlung, die Gemeinde der Erstgeborenen. Das heißt, wir sind schon einen riesigen Schritt, viele Schritte weiter als Mose jemals in 2. Mose 34. Also all die, die zwischendurch mal sagen, ach, wenn ich damals bei Mose gewesen wäre oder das miterlebt hätte, was das Volk Israel in der Wüste alles erlebt hat, oder wenn ich damals bei Jesus dabei gewesen wäre, dann müssen wir sagen, wir haben schon viel mehr. Wir haben viel mehr als die Jünger Jesu, die damals bei ihm gewesen sind, bevor er aufgefahren ist, bevor er sich auf den Thron gesetzt hat. Wir haben viel mehr. Das auch immer wieder im Sinn zu haben. Wir sind viel, viel reicher beschenkt, viel weiter als all die, die wir in der Bibel beobachten, sehen können. Und wenn schon unser Amt, das Amt des Evangeliums zu dieser Zeit, solch eine überschwängliche Herrlichkeit hat, wie es Paulus formuliert, um wie viel mehr wird es diese kommende, das schreibt es die Offenbarung, diese Hütte Gottes, das ist ja fast despektierlich, wie er das schreibt, die Hütte Gottes, ist natürlich auch ein bisschen, vermute ich, ein bisschen rhetorisch gemeint, nämlich, dass er von dieser gewaltigen Sicht, von diesem neuen Jerusalem, von all dem, was da kommt, immer noch von einer Hütte spricht. weil er möglicherweise sagen will, du, das ist noch viel größer als das, was ich beschreiben kann. Ich kann nur in menschlichen Worten formulieren, von der Hütte formulieren, aber eigentlich ist es noch größer. Wir kommen beim nächsten Mal noch drauf auf diese Ausformulierung in Offenbarung 21, wo das ja wie in einem architektonischen Plan beschrieben wird, was alles noch dazugehört, was diese neue Stadt eigentlich ausmacht. Aber wenn das schon überschwängliche Herrlichkeit hat, was wir schon wissen, schon leben, schon glauben und was zu unserem Leben gehört, dann hat das Kommende, wie soll man es sagen, eine überschwängliche Herrlichkeit. Also hoch fünf oder wie auch immer man das sagen könnte. Das ist nicht mehr zu fassen, was wir hier in diesen Worten beschrieben haben. Es mag ein bisschen sonderbar formuliert sein, aber das ist die Herrlichkeit der Hütte Gottes, die nicht mehr draußen ist vor dem Tor und vor dem Lager, sondern auch nicht mehr fern ist von seinem Volk, sondern mittendrin in diesem neuen Jerusalem, unmittelbar unter seinem Volk. Mit Ausmaßen und einer Größe und einer Herrlichkeit, die noch unvorstellbar und trotzdem vollkommen ist. Da ist von einem neuen Namen, von vielen neuen Namen die Rede. Ein neues Lied wird gesungen, eine neue Stadt, eine neue Kreatur, neue Menschen, ein neues Wesen, ein neuer Tempel, eine neue Erde, ein neuer Himmel, eine neue Herrlichkeit. Alles ist neu, alles Alte ist nur vergänglich gewesen. Jetzt kommt das Eigentliche, das Original, die Herrlichkeit auch der neuen Schöpfung. Und wir verstehen vielleicht, warum uns das neue Jerusalem, die heilige Stadt, nur in solchen unbeschreiblichen Dimensionen beschrieben werden kann. Und trotzdem, auch diese unbeschreiblichen Dimensionen, schreibt Johannes, die Hütte Gottes. Es ist noch größer. Und wir uns vorstellen dürfen, vorstellen müssen, wie es am Ende der Offenbarung dann aussehen wird. Dass Gott nicht zerstört, nicht vernichtet für alle Zeit, sondern dass Gott verwandelt. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden, was er einmal gemacht hat, das wird er noch einmal tun, in einer viel größeren Weise. Er schafft immer etwas Neues. Wenn das Alte vergeht, kommt nicht ein Abklatsch vom Alten, ein Ersatz, eine Miniaturausgabe, sondern es kommt etwas Größeres. Das Alte muss vergehen, das Neue muss und wird kommen. Natürlich gehört dazu, dass wir sagen müssen, ja, er verwirft. Er verwirft auch. So leicht, so glatt geht es hier auch nicht. Er verwirft nicht ewig, da haben wir ein wunderbares Beispiel, sie, nämlich sein Volk Israel, sind verworfen, sehr eindeutig beschrieben, sie sind genauso schuldig wie der gesamte Rest der Welt, sie sind erwählt, aber sie sind Sünder, sie haben keinen Vorzug. Sie sind aber nicht gefallen, um für alle Zeiten verloren zu gehen, sondern diese schöne Formulierung bei Paulus, durch ihren Fall ist den Heiden Heil widerfahren. Durch das Kleine, durch das Schlechte, durch das Böse geschieht auf der anderen Seite erstaunlicherweise etwas Neues, etwas Großes. Durch ihren Fall ist den Heiden Heil widerfahren. Sie sind verstockt, sagt Paulus, sie sind gestrauchelt, sie sind gefallen, sie sind verworfen, aber sie sind nicht gefallen, um vernichtet zu werden. Sie sind gefallen, damit durch ihren Fall den Heiden Heil widerfährt. Typisch Paulus, diese Formulierung, und wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, um wie viel mehr wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Das ist paulinische Mathematik. Ich finde das genial. Diese Gleichung, die uns da aufmacht, wenn ihre Verwerfung, das muss man immer wieder lesen, können Sie noch 50 Mal lesen im Laufe des Tages, in Römer 9 bis 11, das Ganze im Zusammenhang, wenn ihre Verwerfung, ihre Verstockung, ihr Straucheln, wenn das Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme, und die Annahme wird kommen, Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten, als das, was es eigentlich nicht gibt, eigentlich nicht geben kann und es trotzdem geben wird, Leben aus den Toten. Dass wir sehen, das ist kein Evangelium aus der Ohnmacht und der Schwachheit und des Scheiterns, sondern ein Evangelium, wie es Paulus selber sagt, der Gotteskraft. Und diese Gotteskraft ist keine kleine Kraft, die man nebenbei ein wenig sehen kann, wenn man genau hinschaut, sondern das ist die pure Gotteskraft des Schöpfers, des Ewigen, des Allmächtigen. Darum schreibt Paulus dann auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir und ich erinnere dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum, und da kommt wieder eine merkwürdige Formulierung von Paulus, die er gelegentlich nennt, nämlich, darum schäme dich nicht. Schäme dich nicht des Evangeliums, des Zeugnisses, dieses Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium, für dieses Evangelium. Also nicht irgendein Evangelium, nicht irgendeine nette, freundliche, frohe Botschaft, sondern für dieses ganze Evangelium, für das ganze Evangelium. Ich erinnere dich daran, was in dir ist. Schäme dich nicht. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und im Römerbrief ganz am Anfang sagt es noch einmal, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Gotteskraft. Ich habe mir das vor Jahren immer wieder gefragt, wieso schämen? Was meint er damit? Meint er damit, dass wir das irgendwie peinlich finden, wenn wir das Zeugnis geben sollten, dass uns die ganze Bibel irgendwie peinlich ist oder der Glaube oder die Gemeinde oder wir selber uns peinlich wären? Darum geht's gar nicht. Sondern dass wir ein Evangelium zu verkündigen haben, das in aller Klarheit gesagt werden muss, dessen wir uns nicht schämen sollen. Warum schämen? Weil Paulus weiß, dass dieses Evangelium den einen eine Torheit ist und den anderen ein Ärgernis. Den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, könnte auch sagen, den Bildungsmenschen, den Klugen, den Intellektuellen eine Torheit, das haben wir ja heute auch an vielen Stellen, und den religiös Frommen ein Ärgernis. Die Griechen ärgern sich nicht. Die winken ab und sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Die sich ärgern an diesem Evangelium, das sind die Frommen. Das sind die in ihrer eigenen Gesetzlichkeit, in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Umso schärfer formuliert es Paulus, kein anderes Evangelium als das, was wir euch verkündigt haben. Kein verfälschtes Evangelium, kein abgeschwächtes Evangelium, kein gefärbtes Evangelium, kein Evangelium, in dem, man sagt das nochmal ganz deutlich, der alte Sauerteig der Pharisäer immer wieder durchscheint. Es ist gut, dass Paulus das sagt als Pharisäer. Er weiß, was das ist, dass die eigene Gerechtigkeit, die eigene Frömmigkeit, das eigene Leisten irgendwie doch immer wieder durchkommt. Was habe ich alles gemacht, geleistet? Zumindest, dass ich mich bekehrt habe, sagen manche. Das ist doch schon meine Leistung. Ja, das ist seine Leistung, nicht meine. Das hat er hingekriegt, da kann ich heute noch staunen, dass er das hingekriegt hat, mich zur Umkehr zu bewegen. Das ist nicht meine Leistung, ich habe keine Leistung. Und ich war schon geliebt, bevor ich umgekehrt war. Wieder Formulierung von Paulus. Bevor ich umgekehrt war, als wir noch Feinde waren, gottlos waren, Sünder waren, waren wir schon geliebt. Und wie sehr dieser Sauerteig immer wieder hineinschwappt, hinein vermengt wird, das sehen wir vielleicht schon an diesem dritten Vers in Offenbarung 21, wenn es heißt, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. So haben die meisten das von uns auch gelernt. Und sie werden sein Volk sein. Da scheint der Sauerteig schon in der Urtextvariante hineingerutscht zu sein, denn die meisten wichtigen Ausleger weisen darauf hin, dass es tatsächlich heißt, und sie werden seine Völker sein. Nicht sein Volk. Das natürlich auch. Sein Volk Israel, auch hier im Zentrum, es geht ja um Jerusalem, aber die älteren Zeugen, die schreiben tatsächlich, sie werden seine Völker sein. Und es gilt in der Auswahl immer die Grundregel, das Schwierigere ist das Ursprüngliche. Denn niemand verbessert einen leichten Text in einen schwierigen Text. Sondern der schwierige Text wird angepasst an eine leichtere Variante. Und deswegen können wir es als irgendwie logisch nachvollziehbar sehen, dass es doch heißen muss, sein Volk. Sie werden sein Volk sein. Die Ausleger sagen, sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist das neue Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt der Gerechtigkeit Gottes, die Stadt des Königs der Gerechtigkeit. Kommt und nehmt umsonst, heißt es dann, die da dürstet, sie dürfen trinken. Zu verstehen, dass Gnade, so hat es ein Ausleger formuliert, Gnade ist keine Prämie für gutes Glauben. Fand ich schön. Gnade ist keine Prämie für gutes Glauben, sondern Gnade ist Gnade. Wem ist er gnädig? Die Antwort ist ganz eindeutig, wem er gnädig ist. Gibt es kein Kriterium, außer dem einen, wem er gnädig ist. Und jetzt kommt das neue Jerusalem, die heilige Stadt. Die tolle Formulierung, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist das große Fest, das große Ereignis, das große Hochzeitsmahl, bei dem wir auch beteiligt sein werden. In irgendeiner Weise noch einmal die Frage, für wen kommt denn die heilige Stadt? Nun müssen wir vielleicht noch mal unterscheiden und sagen, die heilige Stadt, die Braut kommt natürlich zuerst für ihren Bräutigam. Für wen kommt das neue Jerusalem? Zuerst natürlich für sein Volk. Auch wenn von Völkern die Rede ist, aber erst zu seinem Volk. Es geht hier weder um die Gemeinde Jesu, zu dem das neue Jerusalem kommt, noch um die Heiden, sondern es geht um die Braut, die zu ihrem Bräutigam kommt. Zion, Jerusalem, die heilige Stadt. Das ist nicht irgendeine beeindruckende Stadt, sondern das ist das neue Jerusalem. Schon immer im jüdischen Denken, besonders im prophetischen Denken, dreht sich alles um Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes in seinem Tempel, die Wohnung Gottes in seinem Tempel auf dem Zion. Noch ist sie verborgen, dann wird sie offenbar, die Hütte Gottes bei den Menschen. In unserer Zeit, in der wir leben, wird ja sehr vieles immer wieder betont von verschiedenen Seiten, dass die Kirche das wahre Israel sei. Wir haben diese Anschauung auch in den Kommentaren zur Offenbarung immer wieder. Die Kirche, auch das neue Jerusalem mit dem neuen Tempel, die Grundmauern, die Fundamente, natürlich die Namen der 12 Apostel, sagen sie, die Namen der 12 Stämme. Israel, die sind viel wichtiger. Das ist das Fundament. Jetzt kommt das Eigentliche, nicht die Kirche, nicht die Gemeinde, sondern tatsächlich sein Volk wird jetzt eingesetzt. Und wenn wir noch einmal die Perspektive seines Volkes sehen wollen, die das Volk Israel heute hat. Oder eigentlich müssen wir sagen, die Perspektive, die wir heute von Israel und für Israel haben, da müssten wir mit Amos sagen, der es in Kapitel 8 beschrieben hat, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Das ist das Drama, die Tragödie. Sie suchen, das nehmen wir ihnen ab. Sie suchen, sie wollen das Wort hören und sie finden es nicht, sie hören es nicht. Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst. Das ist Israel in unserer Zeit zu einem großen Teil. In Amos 9 heißt es dann, also ein Kapitel weiter, dann aber will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Dann, Offenbarung 21, wird die Hütte Gottes bei den Menschen sein. Offenbarung 21, Vers 6, noch einmal nimmt das Bild auf. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jetzt laufen sie nicht mehr. Jetzt suchen sie nicht mehr. Jetzt ist die Quelle da. Jetzt können wir direkt überspringen auf Offenbarung 22. Das machen wir nicht. Von dem großen, klaren Strom. Das ist genial. Da ist alles da, was nicht nur notwendig ist, sondern was komplettes Heil bedeutet. Ich mache alles neu. Nicht nur das neue Jerusalem, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ganze Welten stehen da vor uns auf. Die alten Welten, die Völker, die Staaten, die Gesellschaften, die politischen Systeme, die Wirtschaft, die Bankensysteme, die Medienwelten, die kulturellen Welten, die religiösen Welten, die unsichtbaren Welten mit ihren Mächten und Gewalten und Dämonen. Der ganze Wahnsinn ist hier am Ende. Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Das lässt sich fast nicht vorstellen, aber das Bild haben wir vor uns, das neue, gewaltige, riesige, strahlende, vollkommen reine und freie Jerusalem mit diesen unglaublichen Ausmaßen, die wir noch sehen werden beim nächsten Mal. Es geht vor allem darum, es ist eine vollkommene Verwandlung und Erneuerung. Die ganzen alten antichristlichen Systeme sind nicht mehr. Die Hure Babylon, die so eine große Rolle gespielt hat mit all ihren Facetten, ist nicht mehr. All die Täuschungen, all die Lügen, all die Verführungen, von der die alte Welt bis heute so fasziniert ist, ist alles vorbei. Siehe, ich mache alles neu. Keine Tränen mehr. Das ist natürlich für die wichtig, die heute unter Tränen stehen. Und da gibt es viele, die leiden. Kein Tod, kein Leid noch Geschrei, kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. In Offenbarung 1, Vers 8, hatte er sich so vorgestellt, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der Erste und der Letzte. Das ist der Gott, der sich Mose offenbart hat, ganz am Anfang mit seinem Namen als der Gott Israels. In Offenbarung 21, Vers 6 wiederholt er das. Ich bin das A und das O. Das heißt, wir haben immer noch mit dem Anfang und dem Ende zu tun. Beides gehört zusammen. Man kann nicht einfach nur vom Ende sprechen, ohne vom Anfang zu sprechen. Das gehört immer zusammen in seinem Namen. Ich bin doch immer der Gott Israels. Und alle meine Verheißungen werde ich erfüllen. A und O, Anfang und Ende, wo sehen wir das? Den Anfang, was war am Anfang besonders mit Blick auf Jerusalem? Das ist nochmal eine wichtige Frage, scheint mir. Ganz am Anfang war, könnten wir sagen, Abraham. Am Anfang war Abraham. Das war noch vor Mose, das war vor dem Gesetz, vor Israel, auch noch vor Sodom und Gomorra, nämlich in 1. Mose 14. Und vor Abraham steht eine Gestalt, eine geheimnisvolle Figur, nämlich Melchisedek, der sich vorstellt als König von Salem, König von Jerusalem, König und Priester des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da ist vom Gott Israels noch gar keine Rede, auch von Israel nicht, aber von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und sein Priester des Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, kommt mit Brot und Wein. Ganz genial. Dass da schon etwas auftaucht, nämlich Jesus, der Gekreuzigte, der seinen Leib brechen ließ, der sein Blut vergossen hat, und es noch lange braucht, um das auch sichtbar zu machen. Jesus, der König der Gerechtigkeit, Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit, König von Salem, König von Jerusalem. Wir können noch weitergehen. Jesus, der Sohn Davids und König Israels, Jesus, der Sohn Gottes und König der Völker, König aller Könige und Herr aller Herren, und sie werden seine Völker sein. Vom Anfang zum Ende, und es fügt sich wieder zusammen. Und ganz zum Schluss noch einmal den Hinweis, die Offenbarung des Johannes ist zuerst nicht ein Buch für die Gemeinde Jesu. Wir kommen da auch drin vor. Und es ist wichtig zu wissen, was hier geschrieben ist. Aber es geht vor allem durch die Jahrtausende hindurch um sein Volk. Es ist ein Trost- und Mahnbuch für sein Volk, für den Überrest aus Israel. Wir sehen das schon in den 7 Sendschreiben der Gemeinden. Haben Sie ja Gelegenheit, diese Woche das zu hören. Nämlich die 7 Gemeinden, die zunächst noch die 7 Gemeinden aus der Synagoge sind. Und die Wiederholung von dem, was er in Römer 9, was Paulus in Römer 9 beschrieben hat: Ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott ist, über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Das kann man nicht übergehen. Alles gehört Ihnen. Das ist ihr Eigentum, ihr Besitz. Wir kommen damit hinein, wir haben eine andere Aufgabe, eine andere Position, aber ihnen gehört das alles. Römer 9, ganz am Anfang. Und darum sind auch die Formulierung und die Worte aus den Propheten immer noch gültig, bis heute, auch in Zukunft. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. 3. Mose 26. Jeremia 31, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren. Jetzt kommen die Heiden in den Blick. Also nicht die Gemeinde, sondern die Heiden. Noch einmal ein Unterschied. Auch die Heiden sollen erkennen, erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Erst sein Volk, dann die Völker. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist alles Jesaja. Wenn Sie den letzten Teil von Jesaja lesen, da stoßen Sie auf diese Formulierungen. Und jetzt am Ende Offenbarung 21 heißt es, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Da hat man den Eindruck, jetzt kommt das ja alles nochmal mit dem feurigen Pfuhl. Warum denn jetzt noch einmal? Jetzt war es gerade so gut, so schön. Jetzt kommt noch einmal so eine scharfe Formulierung von Feuer und Schwefel und feuriger Pfuhl, als ob das alles noch einmal wiederholt wird. Tatsächlich sagt er das aber gar nicht, sondern diese Scheidung zwischen den einen, die ihren Platz haben im neuen Jerusalem und den anderen, deren Platz im feurigen Pfuhl ist, die ist ja schon längst geschehen. Die ist schon formuliert worden in den 7 Sendschreiben. Wer überwindet? Das wird nicht noch einmal wiederholt, also nicht noch mal als ein Vorgang, sondern es wird daran erinnert, noch einmal erinnert. Wer überwindet? Wer überwindet? Deswegen muss es am Ende noch einmal definiert und erklärt werden, wer gehört wohin. Also für uns, wo stehe ich? Wir sind ja noch in dieser Zeit. Wo stehe ich? Gehöre ich zu seinem Volk Israel? Das werden wahrscheinlich die wenigsten unter uns sagen. Gehören wir zur Gemeinde Jesu? Oder gehören wir noch zu den Heiden? Und diese Frage ist ja nicht unwichtig. Wo werde ich dann sein? Wer gehört zu seinem Volk? Wer gehört zu seinen Auserwählten, zur Gemeinde? Und wer gehört zu denen, die dann draußen sein werden? Keinen Anteil haben. Da kann man nicht sagen, warten wir es mal ab. Wird sich schon finden oder zeigen. Wir lassen es mal drauf ankommen. Sondern das wollen wir genau wissen. Nicht nur von uns selber, sondern das möchten wir genau wissen von all denen, die zu uns gehören, die uns wichtig sind. Und vielleicht auch von denen, die uns nicht so wichtig sind, aber die ihm wichtig sind. Das wollen wir genau wissen. Wer überwindet, der wird es alles, alles, alles ererben. Ich muss gestehen, ich war noch, das darf man hier gar nicht sagen eigentlich, ich war noch nie in Jerusalem. Geht eigentlich nicht. Ich werde es überleben, bis heute zumindest. Aber dieses Jerusalem, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, die will und werde ich nicht verpassen. Und wenn Sie da mitgehen können, das sagen können, dann können wir uns nur gegenseitig gratulieren. Wenn Sie es nicht sagen können, dann muss es geklärt werden. Wo möchtest du stehen? Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so auf das sehen dürfen, was du deinem Volk und auch deiner Gemeinde und über dieser Welt verheißen hast. Auch wenn wir vieles noch lange nicht verstehen können, manches nicht sehen können und viele Fragen haben, und trotzdem dürfen wir dir vertrauen und glauben, dass du an dein großes Ziel kommst und dass es immer Liebe ist und dass du immer das Heil im Sinn hast, dass du auch die Verlorenen suchst und auch die Verlorenen finden wirst. Das glauben wir, und wir wollen das, was wir tun können, dazu tun. Wir wollen beten, wir wollen ihnen nachgehen, wir wollen das Zeugnis geben, wollen Evangelium verkündigen in großer Klarheit und können dich nur bitten, lass es auch gelingen. Dass wir Menschen erreichen mit diesem unglaublichen Wort von der Erlösung, von der Ewigkeit, vom Leben, von all dem, was du uns verheißen hast. Hab vielen Dank, dass wir dieses Bild schon vor Augen haben dürfen, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, das, was kommen wird in einer unbeschreiblichen Dimension und es trotzdem noch viel mehr ist, als alle Bilder aussagen könnten. Wir jagen dem nach, wir sehnen uns danach, nach der Ewigkeit, da gehören wir hin und da möchten wir sein. Und wir danken dir, dass du uns dazu berufen, erwählt und erlöst hast. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, wie du uns gelehrt hast, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.